Wenn wir uns hier zum Gottesdienst versammeln, dann möchte ich Ihnen Freude wünschen. Die Freude, die Gott schenkt und die er schafft. Und ich möchte Sie darum grüßen mit dem Wort: Alles, was von Gott geboren ist, überwindet die Welt. Und unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Wir wollen miteinander das Lied singen: In dir ist Freude in allem Leide. 288. Wir wollen beten. Ach Herr, wir schämen uns, weil wir dieses Jubilieren und Triumphieren ja oft gar nicht hinkriegen, weil uns die vielen Belastungen auch in den vergangenen Tagen niedergedrückt und traurig gemacht haben, weil wir nicht über die Sorgen und Belastungen hinweggekommen sind, und auch dir nicht glauben konnten. Hilf uns heute zum Glauben, zum Vertrauen auf dich, dass wir dein Wort vernehmen und uns dann wieder hineinwagen in die Schwierigkeiten, die uns umgeben. Du weißt auch, wer unter uns heute Morgen besonders niedergeschlagen ist, wer keinen Mut mehr hat. Wir wollen doch, dass du heute Morgen dieses Wunder schenkst, dass unser Glaube der Sieg ist, der diese Welt überwindet. Hilf uns allen dazu. Und wir möchten bei dir das auch niederlegen, wo wir Zweifel gegen dich und deine Macht haben und wo wir deinem Wort nicht trauen. Herr, nimm uns diese Schuld weg, damit wir stark werden im Glauben und etwas wirken können für dich. Rede du so zu uns allen jetzt in dieser Stunde, dass wir uns nicht vergebens versammeln, sondern dass du mit uns allen reden kannst. Und so wollen wir auch in der Stille all das sagen, was uns bekümmert. Wir danken dir, Herr, dass du auf unsere Gebete merkst und hörst, was wir rufen. Amen. Schriftlesung steht in Psalm 46. Wenn Sie Ihre Bibeln zur Hand nehmen, den ausgelegten Bibeln im Alten Testament, Seite 537. Das ist ein Psalm, der redet, wie man sich in Gott bergen kann, wie in einer Burg. Stellen Sie sich den Hohen Neuven vor oder irgendeine mächtige Burg, den Hohen Twiel mit seinen dicken Mauern. Und da sitzt man dahinter sicher, wenn die Zugbrücke hochgeklappt ist, und dann kann nichts an uns heran. Gott ist unsere Zuversicht und Stärke. Eine Hilfe in den großen Nöten, die uns getroffen haben. Darum fürchten wir uns nicht. Wenngleich die Welt unterginge und die Berge mitten ins Meer sänken, wenngleich das Meer wütete und wallte und von seinem Ungestüm die Berge einfielen, dennoch soll die Stadt Gottes fein lustig bleiben mit ihren Brünnlein, da die heiligen Wohnungen des Höchsten sind. Gott ist bei ihr drinnen. Darum wird sie fest bleiben. Gott hilft ihr früh am Morgen. Die Heiden, das heißt die, die kein Vertrauen in Gott haben, müssen verzagen. Und Königreiche fallen. Das Erdreich muss vergehen, wenn er sich hören lässt. Der Herr Zebaoth ist mit uns. Der Gott Jakobs ist unser Schutz. Kommt her und schaut die Werke des Herrn, der auf Erden solch ein Zerstören anrichtet, der den Kriegen steuert in aller Welt, der Bogen zerbricht, Spieße zerschlägt und Wagen mit Feuer verbrennt. Seid stille und erkennt, dass ich Gott bin. Ich will der Höchste sein unter den Heiden, der Höchste auf Erden. Der Herr Zebaoth ist mit uns, der Gott Jakobs ist unser Schutz. Dann singen wir vom Lied Ich stehe in meines Herrn Hand, Nummer 306, zuerst die ersten drei Verse.
Yeah.
Wir haben ja jetzt eine Predigtreihe begonnen, die uns bis zum Karfreitag führen soll, über Worte aus den Kapiteln Jesaja 40 bis 55. Das sind Worte, die uns unmittelbar ansprechen, auch dann, wenn wir in Bedrängnis und in Ängsten sind. Wir haben heute Jesaja 41, Vers 10 in unseren Bibeln, die ausliegen, Seite 682. Jesaja 41, Vers 10. Fürchte dich nicht, ich bin mit dir. Weiche nicht, denn ich bin dein Gott. Ich stärke dich. Ich helfe dir auch. Ich halte dich durch die rechte Hand meiner Gerechtigkeit. Lieber Herr, mach das jetzt auch bei uns. Amen. Es gibt ja manchmal in unseren Tagen aufgeregte Gerichtsprozesse. Das gehört ja immer wieder, besonders bei den politischen Prozessen, so dazu, dass dann sogar noch im Zuschauerraum tüchtig Radau gemacht wird und dann manche Anwälte, die legen es direkt noch drauf an, damit die Stimmung aufgeheizt wird. Hin und her geht das, die eine Partei und die andere Partei. Und jeder trägt seine Meinung vor. Ja, wer hat jetzt eigentlich recht? Und dann ist das ja nach wie vor ein feierlicher Augenblick. Wenn dann nach einer Beratung das hohe Gericht wieder eintritt, alles sich erhebt und dann die Stimme des Vorsitzenden im Namen des Volkes das Urteil spricht, dann ist klar, die Entscheidung ist gefallen. Jetzt braucht's kein Hin und Her mehr. Die Entscheidung steht. So ähnlich wollte ich, dass das heute Morgen bei uns auch geschieht. Wir sind manchmal ganz aufgewühlt. Ich weiß jetzt, dass manche unter uns hergekommen sind, bedrängt und belastet und in ihrem Innern da toben lauter Stimmen hin und her. Es zieht sie herum und hinüber. Vielleicht hat einer noch mit sich gerungen, ob er überhaupt hierher kommen soll. Und er sagt, mir fehlt dieses Ausgeglichensein, mir fehlt die Basis und die Ruhe und das Sichersein. Und dann soll das passieren, dass wir jetzt eigentlich gar nicht mehr viel reden müssten, sondern dass Gott in seiner ganzen Größe zu uns nur dieses Wort sagt, fürchte dich nicht. Dieses Wort, das alles andere zum Schweigen bringt und wo er einfach einmal feststellt, was gilt und was unverbrüchlich ist und was niemand mehr umstoßen kann. Ich bin mit dir, weiche nicht, ich bin dein Gott, ich stärke dich, ich helfe dir auch, ich erhalte dich durch die rechte Hand meiner Gerechtigkeit. Es könnte jetzt passieren, was leicht in einer Predigt passiert, dass wir dieses Wort Gottes, das gar keine Umdeutungen zulässt, herumdrehen, abschwächen. Und Gott möchte es Ihnen heute Morgen so sagen, dass alle anderen Stimmen schweigen müssen, dass sie wieder eine Basis haben, auf der sie glauben können und sichere Tritte tun, Klarstellungen Gottes, wo nicht dran zu rütteln ist. Wir haben unsere Predigtreihe überschrieben, so macht Gott Mut. So macht Gott Mut. Das Erste, ich mache das so, damit Sie so ein paar Leitgedanken haben, um sich nachher wieder dran zu halten und in der nächsten Woche Sie noch dran zu erinnern. Ein neuer Mittelpunkt wird gesetzt. Das soll der erste Leitgedanke sein. Wenn Sie diesen kurzen Vers ansehen, das kann man auswendig lernen. Das muss man noch wissen, wenn man von hier weggeht. So kurz ist der Vers. Da kommt 5-mal drin vor, ich. So haben Sie wahrscheinlich noch nie einen Satz gesprochen. Das ist ganz unnatürlich. Ich, 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 ich. Warum spricht denn Gott so? So spricht man wirklich nur im Streit, in einer Auseinandersetzung. Wenn es darum geht, wer jetzt was zu sagen hat. Und das ist gut, dass Gott so redet. Er streitet mit uns. Er rechtet mit uns, weil wir das die ganze Zeit herumdrehen und wir haben vor Augen all das Bedrängende, was uns so schwer wird. Da steht die Krankheitsnot wie ein Berg vor uns. Oder das verletzende Wort, das uns andere gesagt haben. Die Sorge für den morgigen Tag. Oder wir sehen in die Abgründe des eigenen Versagens. Und dann sehen wir gar nichts anderes mehr als diese ganzen dunklen Dinge, die uns bedrängen. Und das steht vor uns als die grausige Realität. Und darum sagt Gott das so streitend mit uns. Ich, jetzt schau mal her. Es gibt einen Mittelpunkt auch deines Lebens. Und das will der lebendige Gott sein. Nicht die Sorgen sollen dich bestimmen, nicht die Menschen, die dir noch so viel zufügen. Ich bin da. Ich. Das war ja damals für die Israeliten auch so eine ganz dunkle Stunde, als sie in diese babylonische Gefangenschaft geführt wurden. Das war die Stunde des Offenbarwerdens eines Lebensschicksales. Man kann ja das ganze Leben über sich immer wieder täuschen und meinen, es sei alles nicht so schlimm. Wenn Sie bewusst Ihre Todesstunde erleben, ist das auch eine Offenbarung. Das ist mein Leben, Staub und Asche. Es gibt andere grausige Erfahrungen, wenn man merkt, man scheitert. Ich meine ja immer noch, ich bin ein guter Idealist. Wenn man scheitert, vor Gott scheitert, die Ehe scheitert, die Erziehung scheitert, wenn man mit seinen Absichten scheitert und vor Gott dasteht, so war Israel gescheitert dort in der babylonischen Gefangenschaft und sie wussten nicht mehr, was werden soll. Dort war doch die ganze Geschichte über sie hinweggegangen und dann kam der Perserkönig Kyros und jetzt macht die große Weltpolitik ihre Kreise. Dann sieht's doch aus, wie wenn mein Leben computergesteuert abläuft. Das sind doch technische Abläufe. Ich kann doch gar nichts mehr tun. Und was soll denn das Beten noch verändern können? Wo ist denn Gott in meinem Leben? Ich sehe doch die Mächte, die mich bestimmen. Das ist nicht eine neue Entdeckung im 20. Jahrhundert. Das haben Menschen immer so empfunden, wenn sie das ganz klar vor Augen sahen, dass andere Mächte ihr Leben treiben und sie gar nichts ausrichten können. Und dann meldet sich Gott bei uns zu Wort. Ich bin dein Gott. Ich stärke dich. Ich helfe dir. Ich erhalte dich durch die rechte Hand meiner Gerechtigkeit. Wo bleiben deine Augen hängen? Wenn Gott redet, dann müssen sie das jetzt noch einmal sagen. Gott, ich traue dir nicht. Ich zweifle an dir, ich will dein Wort nicht ernst nehmen, ich kann das nicht hören und ich will's nicht vernehmen. Ich frage mich ja immer wieder, ob die Zweifel, die in solchen Augenblicken aufbrechen, nicht ihren tiefsten Grund darin haben, dass wir uns nicht an Gott trösten können, weil wir die Schuld sehen. Die Israeliten konnten ja gar nicht auf Gott blicken, denn sie wussten, das war ja die Heimzahlung unseres Ungehorsams, das ist das Gericht Gottes mit uns. Und in solchen Stunden der Traurigkeit und des Verzagens, da empfinden wir die so stark. Und ich möchte jetzt heute Morgen zu denen reden, die sagen, dieses Trostwort kann mir gar nicht gelten. Wenn der da droben wüsste, wie es in meinem Herzen aussieht, sagt einer jetzt, was in meinem Herzen drin war an Gottlosigkeit, an Schuld, an Auflehnung, an Empörung. Wissen Sie, dass das Gott denen sagt, die zerbrochenen Herzen sind? Leute, die weit von ihm weg sind, fürchte dich nicht, ich bin mit dir. Er will Wohnung machen in sündigen Menschen. Das ist doch nicht etwas, was wir immer bloß rezitieren, sondern was wir einmal begreifen, dass Gott die sucht. Ich bin mit dir. Und ich bin so froh, dass es das Letzte war, was Jesus klargestellt hat. Den letzten, den er mitgenommen hat auf seiner Erdenreise, waren schlimmer Verbrecher, der neben ihm am Kreuz hing. Und dem er noch einmal das sagt, einem Menschen, an dessen Händen Blut klebte, du mit mir im Paradies, wir gehören zusammen. Das ist der Mittelpunkt eines Lebens, den Gott setzt. Den setzen wir nicht, sondern der sich zu uns herunterbeugt. Ein neuer Mittelpunkt wird gesetzt. Wir meinen immer wieder, wir müssen uns aufschwingen aus diesem Leben und müssen etwas tun. Und Gott sagt, lass mal, ich kehre ein in die Trümmer deines Lebens, da, wo du heute stehst. Die größten Gotteszusagen haben wir, als Israel in der babylonischen Gefangenschaft war, als der Tempel zerbrochen war, als die Gottesdienste nicht mehr stattfinden konnten, als Israel so jämmerlich arm am Boden lag. Wissen Sie, dass Sie die größten Glaubensdurchbrüche haben können, wenn Sie ganz zerschlagen sind, ganz enttäuscht, ohne Mut, ohne Hoffnung? Und dann verstehen Sie erst, was wir da immer wieder gesungen haben in solchen Liedern, da ich denn nichts bringen kann, nichts, schmieg ich an dein Kreuz mich an, nackt und bloß, oh kleid mich doch, hilflos, ach erbarm dich doch, ich möchte doch bloß dich haben, Herr. Und das soll mein Glauben sein bis in meine Todesstunde hinein. Du bist der Mittelpunkt. Und dass es Jesus noch einmal mit seinem ganzen Erdenleben klargestellt hat, dass er nicht uns hineinführt in eine machtvolle Gemeinde, sondern dass die Sache Gottes oft durch ganz geringe Niedrigkeiten hindurchgeht. Es war doch kein stattlicher Haufe, der sich um Jesus gesammelt hat, aber es waren Menschen, die mit ganzer Entschlossenheit ihn haben wollten. So wie diese Frau, die ihn beim Mantel gepackt hat und gezogen hat und sagt, ich lass dich nicht los. Du bist der, an den ich mich hinhänge. Mit solchen Leuten macht Gott seine Geschichte. Und das ist das Geheimnis des Reiches Gottes, ein anderes gibt es nicht. Nicht der Glanz, nicht das, was Menschen immer wieder groß rühmen. Nur dich brauche ich, ein neuer Mittelpunkt wird gesetzt. Ich, sagt Gott, ich, in deinem Leben, ich bin drin, in der kommenden Woche, in den Stunden des Wachseins, in der Nacht, ich bin bei dir. Wenn es dir bang wird, ich bin bei dir. Wenn die Ärzte um dein Bett herumstehen und nicht mehr weiter wissen, ich bin bei dir. Wenn es durchs Todestal geht, ich bin bei dir. Wenn die Schuld über mir zusammenbricht und ich die Fehler meines Lebens sehe, ich bin bei dir, spricht Gott. Das ist das Wort, das klarstellt, eindeutig, unverrückbar. Jetzt einen zweiten Gedanken möchte ich anfügen und ich will es einfach ein wenig ordnen, damit wir auch Lehre haben in unseren Gottesdiensten, nicht bloß Erbauung. Lehre, Erinnerungen werden lebendig. Ich möchte mit denen heute Morgen reden, die sagen, ich kann es nicht fassen. Nein, das kann man nicht fassen. Das übersteigt das Begreifen von Menschen. Wer will das verstehen können? Dass Gott jetzt bei denen einkehrt, die nicht wert sind, dass sie überhaupt unter die Augen Gottes treten. Und wie will man denn das begreifen können? Da sind lauter Fragen da und Zweifel. Und wenn ich die Worte dann einzeln auseinandernehme, fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir, weiche nicht, denn ich bin dein Gott, ich stärke dich. Ja, stärkt er mich denn wirklich? Hilft er mir denn wirklich? Was sehe ich denn davon? Mir hat es geholfen, dass Walter Tlach, der diese Verse in der Lutherbibel erklärt, beschrieben hat, dazu schreibt, eigentlich heißt es wörtlich, ich habe dich gestärkt. Ich habe dir geholfen. Das ist im Hebräischen, das ist eine interessante Grammatik hat, wo die Zeiten manchmal nicht so unterschieden werden, für den Bibelleser gar nicht so leicht zu erkennen. Aber das hat ja eine ganz tiefe Bedeutung für uns. Wenn Gott sagt, jetzt erinnere dich doch mal. Es ist doch nicht neu, was ich dir jetzt sage. Es ist doch nicht etwas, was du schon lernen musst. Du musst doch zurückblicken. Sie haben das in ihrem Leben doch schon erfahren. Wie Gott sie gestärkt hat. Erinnern Sie sich dran. Wir halten uns nicht an alte Erlebnisse. Das ist nicht der Glaubensgrund. Und doch darf ich zurückschauen als Bestätigung dessen, was Gott mir geschenkt hat. Aber ich darf mich auch erinnern, wie Gott das bei anderen gemacht hat. Da steht doch das immer wieder da. Wir haben vor 14 Tagen schon davon gesprochen, du Jakob. Übrigens auch im Psalm 46, immer der Jakob. Und wissen Sie, was war denn bei dem Jakob, dem Stammvater, in Erinnerung gekommen? dass Gottes Güte so groß ist, dass er dem Lügner Jakob begegnet. Dem Mann mit Schuld. Und wenn Sie nur vier Verse weiterschauen, in Vers 14, da heißt: Du Würmlein Jakob. So weit geht Gott herunter und weiß doch, wie das ist bei uns. Du Würmlein, wo man sich manchmal so schwach und elend fühlt. Ich kann doch gar nicht mehr glauben. Du Würmlein, und dann heißt du Haufe Israel. Du Würmlein und du Haufe, ja, ungeordnet und nichts mehr darstellend. Mit solchen redet Gott und sagt: Erinnere dich doch, wie das war beim Jakob. Erinnere dich doch, wie der Abraham in der Wüste stand. Was hat er denn? Was hatte denn Mose, als er barfuß im Sinai vor der Gegenwart Gottes stand? Es waren doch alle solche Menschen wie du. Aber der Glaube hat sie gekennzeichnet. Ich will Sie teilnehmen lassen an persönlichen Dingen, weil unser Gemeindeleben nur dadurch größer wird. Und ich danke Familie Rathmann, dass sie immer wieder bittet, sie sollten daran teilnehmen. Sie sind gestern Abend noch in dem Abend gekommen und haben uns erzählt, dass ein ganz schlechter Befund bei ihrem Kind ist in Tübingen. Was soll man jetzt machen, wenn die Ärzte gar nichts mehr wissen? Das Kind wird morgen wieder nach Stuttgart zurückverlegt. Dann haben wir davon gesprochen. Dann habe ich gesagt: Wissen Sie, dass ich gerne Kinder taufe? Sie wissen, dass für mich die Taufe keine Heilsbedeutung hat, die Glauben ersetzt. Aber dass wir da ein Kind in die Hand Gottes befehlen können und sagen, das gilt, dass er dieses Kind trägt. Dass es nicht auf meiner Glaubensentscheidung ruht, sondern viel weiter hinuntergeht. Ich stärke dich, ich helfe dir, auch wenn ich es nicht fühlen und nicht fassen kann. Sie verstehen das richtig, wie ich es meine. Ich sage das nicht in dem Sinn, wie mancher sagt, wir sind getauft und dann ist unser Christenstand in Ordnung. Aber dass mich in der Stunde des Verzagtseins halten darf, so groß ist Gott. Er hat meinen Glauben schon stärken wollen, bevor ich anfangen konnte denken. An dieser Stelle freue ich mich und taufe gerne Kinder, auch wenn es manchen nicht recht ist. Da sage ich ja dazu, so groß ist die Gnade Gottes, die mein Leben trägt und die mich erhält. Und das kann ich dann festhalten durch all das, was ich nicht mehr erkläre und nicht mehr verstehe. Und vielleicht wird es Ihnen erst an solchen konkreten Beispielen deutlich, was Erinnerungen sind. Ich erinnere mich daran, dass ein anderer auf mich die Hand gelegt hat und mich gesegnet hat im Namen Gottes. Ich erinnere mich daran, dass in der Bibel das drinsteht, und ich schreibe mir dieses Wort heraus und lasse auf meinem Schreibtisch liegen, als ein Wort, an das ich mich halten kann. Du liebst mich, Herr. Ich möchte es noch einmal an einem Beispiel vom Jakob erzählen. Es war ja für ihn, als er von zu Hause wegfliehen musste, schwer, in der Nacht zu liegen. Die Nächte sind dort sehr kalt und er hatte kein Bett und kein Quartier. Und ausgerechnet in dieser ersten Nacht, sicher eine Nacht voller Schrecken, wo man immer wieder aufwacht, klettert nicht ein Skorpion über mein Gesicht oder eine Schlange kriecht über mich hinweg oder geschieht sonst etwas, ein wildes Tier kommt. In dieser Nacht hat er den Traum gehabt. Sie wissen, wie ich zu Träumen stehe. Gott kann auch Träume benutzen, aber Träume sind nicht die Offenbarung Gottes, die höher ist als sein Wort. Aber Gott hat den Traum benutzt bei dem Jakob, um ihm zu sagen: Der Himmel ist offen über dir. Und er hat am nächsten Morgen einen Stein aufgerichtet und sagte: Hier ist des Herrn Haus, Bethel hat er das genannt. Hier ist Gott gegenwärtig und ich darf ihn anbeten. Das ist nicht so, dass ich gleichsam in die kalte Welt hinausgeschleudert bin. Hier ist mein Bethel. Sie haben ihre Bethelstätten draußen, wo sie meinen, da sind bloß noch schwierige Menschen. Ob das an ihrem Arbeitsplatz ist, ob das in einem Krankenzimmer ist, oder ob das auch vor einem Grab ist, vor dem sie stehen. Mein Bethel, wo ich Gott preisen und loben kann. Ich bin mit dir, sagt er. Ich stärke dich. Ich helfe dir auch. Ich erhalte dich durch die rechte Hand meiner Gerechtigkeit. Was heißt denn das? Mit der rechten Hand der Gerechtigkeit. Wir sollten auch solche Worte im Detail sehr genau beobachten und daraus was lernen. Was hält denn Gott mit seiner Gerechtigkeit? Ist nicht die Gerechtigkeit Gottes etwas, was uns zertrümmert, wenn Gott mit seiner Gerechtigkeit uns überprüft? Denken Sie am Katalog, was bei Gott ein Gerechter ist. Gibt es einen von Ihnen, der bestehen kann? Die Gerechtigkeit Gottes muss uns doch niederhauen, muss uns doch zermalmen. Warum steht denn da, ich erhalte dich durch die rechte Hand meiner Gerechtigkeit? Nein, die Gerechtigkeit Gottes hat dort ihre Spitze. Eindeutig ist sie in dem, was Gott will vom Gerechten. Aber dort, wo Jesus über sündige Menschen seine Vergebung gebreitet hat und sie gerecht gemacht hat, sie abgewaschen hat, das ist doch die Spitze der Gerechtigkeit Gottes, dass er sündige Menschen freispricht von Schuld und sie ins Angesicht Gottes zieht und sie zu Gerechten und zu Heiligen macht. Diese Hand der Gerechtigkeit Gottes, die meine Schuld abwäscht, die erhält mich. Darum rühmen sich Christen so gerne auch darüber und sagen, ich habe Mut, ich freue mich, weil die Vergebung Gottes mein Leben deckt. Sonst wäre es ja immer so, dass wir schamvoll auf den Boden blicken müssten. Nein, seine Hand, rechte Hand der Gerechtigkeit erhält mich. Noch einen letzten Gedanken. Der Furcht ist der Boden entzogen. Also mit der Angst ist das so eine Sache, man kann sie nicht steuern. Und wenn die Angst über unser Leben kommt, dann ist man bedrückt. Man muss durchatmen, die Luft ist schon zusammengedrückt, das Herz geht schnell. Das ist immer so, die Angst hat einen im Griff und man kann sie nicht einfach wegtun. Darum sind auch so gut gemeinte Ratschläge so nutzlos. Aber Gott sagt nicht, ach, fürchte dich nicht, in diesem begütigenden Ton, wie man das immer wieder hören kann. Sondern Gott sagt dies nur, weil schon lange die Grundlage der Angst von ihm weggenommen ist. Es gibt ja gar keinen Grund dafür mehr. Denn eigentlich gibt es in dieser Welt viel Grund zur Angst. Nicht bloß vor Atomraketen und nicht bloß vor Geldentwertung. Jesus sagt, fürchtet euch nicht vor dem, vor denen, die den Leib können töten. Ah, da habe ich schon ein bisschen Angst. Wenn sie nachts um 2:30 durch die Stuttgarter Unterführung gehen müssen, da kommen ein paar wilde Gesellen auf sie zu, sagt sie, brauchen sie nicht Angst haben, sei nicht schlimm, wenn einer ihren Leib umbringt. Fürchtet euch aber vor dem, der Leib und Seele verderben kann in die Hölle. Wir sollten nicht die Parole ausgeben, wir sollten keine Angst haben. Jesus hat so davon gesprochen, dass Menschen, die sein Heil ausschlagen, verloren sind in Zeit und Ewigkeit. Es ist so schwer. Sie können die Bibel vorwärts und rückwärts lesen. Sie können keine andere Lehre herausfinden. Sie müssen die Bibel schon auf den Kopf stellen, wenn Sie etwas anderes draus machen wollen. Angst haben, das gibt es. Aber für die, die den Mittelpunkt haben, ich bin der Herr, dein Gott, ich stärke dich, die sich hineinstellen in diese Hand Gottes, für die gibt es keine Angst mehr und keinen Grund mehr, ängstlich zu sein. Jetzt muss ich Sie noch zum Schluss fragen, an wen ist denn dieses Wort überhaupt gerichtet? Dürfen wir denn das so selbstverständlich auf uns beziehen? Da steht zuerst ja vom Knecht Gottes da und das jüdische Volk legt großen Wert darauf zu sagen, der Knecht Gottes, der leidende Gottesknecht, das sind wir. Und es gibt ja viele Punkte auch aus dieser Auslegung, die erstaunlich zutreffen. Und zweifellos war dieses Wort zuerst aufs Volk Israel gemünzt. Aber Sie erinnern sich ja dann, dass damals durch die Wüste der Kämmerer aus dem Mohrenland fuhr mit dieser Pergamentrolle, die in Jerusalem gekauft hat. Und Philippus läuft neben dem Wagen her und er fragt ihn, verstehst du auch, was du liest? Und die lasen ja da auch solche Abschnitte aus diesem Jesaja-Buch 40 bis 55. Und dann sagt der Kämmerer ganz richtig, der war ein intelligenter Mensch und sagte, von wem redet eigentlich der Prophet solches? Redet das von sich, redet das vom Volk oder wen meint er dann? Und dann hat sich Philippus auf den Wagen gesetzt und erklärte und sagte, der Knecht Gottes ist Jesus. Aha, ist ja ganz wichtig, da hat es Gott wahr gemacht. Ich stärke dich, ich erhalte dich, obwohl er ihn durch das Grauen der Passionsnacht hindurchgeführt hat, obwohl Menschen gegen ihn standen, in Jesus bestätigt und erfüllt. Nicht indem Gott ihm äußeren Glanz gegeben hat und ein Leben ohne Schmerzen und ohne Qual, sondern gerade im Leiden, in der Ohnmacht hat Gott es bestätigt. Aber dann ist es ja ein Wort, das uns allen gilt, weil es Jesus noch einmal wahrgemacht hat, dass wir uns an ihn hinhängen dürfen. Ausdrücklich bestätigt. Keine Angst mehr brauchst du zu haben, gar keine Angst mehr. Wenn du dich hältst an mich, wenn du dich hineinnehmen lässt in meinen Schutz, ich helfe dir, ich stärke dich auch, ich erhalte dich durch die rechte Hand meiner Gerechtigkeit. Ja, mir gilt's. Wir hatten diese Woche wieder einige Besucher aus dem Ausland und Freitag, Samstag waren zwei führende Leiter von großen Bibelschulen aus Ostasien da. Eine hat 1600 Theologiestudenten dort, bibeltreue Theologiestudenten. Und die haben uns viel erzählt vom Reiche Gottes. Und das war bewegend, wie sie berichteten, dass die einzig zurzeit operierende Bibelschule gegenüber von Hongkong in Macau, der ehemaligen portugiesischen Kolonie, arbeitet mit 40 Studenten. Und dort war ein junger Theologiestudent, der von der kommunistischen Seite herübergeschwommen war nach Hongkong und dann dieses Seminar besuchte und bis tief in die Nacht hinein über der Bibel arbeitete. Und nach einem halben Jahr hat er sich abgemeldet bei seinem Studienleiter und dann sagt er, ich gehe zurück. Hast Heimweh nach deiner Familie? Das nicht. Sagt er, unsere Hausgemeinden brauchen biblische Lehre. Ich will zurückgehen. Der Leiter der Bibelschule sagte, du weißt, dass dich Gefängnis dort erwartet. Und dann guckt er ihn nur an und sagt, was tut das schon? Ich muss zurück. Wenn Sie das so sehen aus dem Gottesdienst und sagen, ich gehe wieder hinein in eine Welt, vor der mir manchmal das Grauen kommen kann, obwohl nicht mal Gefängnis auf Sie wartet. Dort ist mein Platz. Dort will ich hin. Dann erzählen Sie noch eine andere Geschichte. Sie haben dort in Korea in dieser großen Erweckung, in dem Aufbruch, den evangelikalen Gemeinden, haben sie angefangen, die Losung auszugeben. Leider reicht es jetzt bei uns nicht mehr. 3 Monate vor Karfreitag, jedes Gemeindeglied betet für 5 Menschen in der Nähe. Und man betet täglich für diese Menschen, 3 Monate lang, vor dem Karfreitag. Und am Karfreitag geht man hin und macht einen Besuch und versucht, ihnen das Evangelium von Jesus zu sagen. Und dann sagt dieser Dr. Kilburn, wissen Sie, was rauskam? Im ersten Jahr hatten wir 20.000 Entscheidungen für Jesus, an einem Tag. Im letzten Jahr hatten wir 50.000 Entscheidungen. Und dann hebt er den Finger und sagt, aber ich muss Ihnen eins sagen, nur wenn Sie 3 Monate beten, nicht anders. Es kommt nicht auf Ihre Worte an, sondern aufs Gebet. Wenn Sie das Geheimnis merken würden, wo Sie stark sind, wenn Sie hinausgehen und es Ihnen graut, wenn Gott Ihnen sagt, fürchte dich nicht, ich bin mit dir. Sie müssen sich in Gott bergen können. Diese Basis brauchen Sie, die will Ihnen Gott heute schenken, den Mittelpunkt. Er will Sie stark und fest machen. Fürchte dich nicht, ich bin mit dir. Das Wort zur Sache, das klarstellt. Weiche nicht, denn ich bin dein Gott. Ich stärke dich, ich helfe dir auch, ich erhalte dich durch die rechte Hand meiner Gerechtigkeit. Amen. Und nun singen wir noch vom Lied 306, Vers 4 und 5.
Thank you.
wollen beten. Lieber Herr, du machst uns den einen Punkt ganz wichtig, dass es nicht an unserem Wollen oder Laufen liegt, sondern an deinem Erbarmen. Und dass wir uns alle jetzt an deinem Kreuz halten können, das ein für alle Mal klarstellt, dass keiner zu schlecht ist, keiner zu verloren, keiner zu tief gefallen, als dass du nicht in einem Nu an ihm dieses Wort wahrmachen willst: Ich bin bei dir. Herr, jetzt räume doch du die Hindernisse weg, und wir wollen sie auch bei dir niederlegen, alles, was deinem Wirken entgegensteht. Du möchtest uns hineinsenden in eine Welt, die dich nicht kennt. In eine Welt, in der wir nichts sehen und nichts fühlen von deiner Macht, aber in der du durch den Glauben bei uns viel wirken willst. Frucht, die bleibt. Und darum wollen wir uns von dir neu senden lassen, hinein in die Aufgaben, in die du uns stellst. Lieber Herr, wir wollen dich bitten auch für die Menschen, zu denen wir kommen. Es sind so viele Verzweifelte und Traurige, Mühselige und Beladene. Wir wollen ihnen gar kein anderes Trostwort geben, als von deiner Güte und von deiner Gnade weitersagen. Von deiner mächtigen Hand, die auch sie umgreift, und von deiner Vergebung, die ihnen allen gilt. Ja, so gib es doch auch, dass wir Entscheidungen wirken dürfen für dich, dass Menschen heraustreten aus der Finsternis, dass Aufbrüche geschehen, dass es Erweckungen gibt. Wir wollen dich auch für unsere Stadt bitten, auch für die vor uns liegende Jugendevangelisation im Mai, dass dies ein Punkt wird, wo Menschen dich finden und zum Glauben an dich kommen. Und wir rufen dich auch an über der ganzen Welt, über den großen Nöten und dem Unfrieden. Gib doch, dass deine Gemeinde dieses Zeugnis geben kann vom Frieden in dir und von der Überwindung der Angst und von dem Sieg des Glaubens, den du schenkst. Lasst uns gemeinsam beten: Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und nun singen wir noch miteinander den letzten Vers vom Lied "Was Gott tut, das ist wohlgetan", 299, den sechsten Vers. Sie haben sicher alle den Notizenzettel, der wurde auch vorher noch mal ausgeteilt, damit Sie informiert sind über unsere Gottesdienste, auch wie die laufen und liegen. Wenn es manchmal in unseren Gottesdiensten voll ist, das ist schön. Es ist auch ideal, wenn wir um 20:30 die Türen schließen können. Ich weiß, es ist kompliziert mit dem Parken, es macht Ihnen auch niemanden Vorwurf. Nur, dass Sie es verstehen, dann ist ja noch die Übertragungsmöglichkeit drüben. Nur, dass Sie sich so orientieren, wenn Sie Zu Beginn des Läutens kommen, kriegen Sie immer sicher Ihren Sitzplatz. Und im zweiten Gottesdienst haben wir immer noch mehr Luft. Auch wenn Sie das sich überlegen können, dann können Sie ein bisschen später aufstehen. Besonders wenn dann wieder die Sommerzeit eingeführt wird. Wir können leider nicht mehr tun, als diese zwei Gottesdienste jetzt anbieten. Aber im Notizenzettel können Sie sich informieren. Nicht drinstehen tut, dass ich am Dienstag im Seniorenkreis ein paar Bilder zeige von meiner jüngsten Ostafrika-Reise, auch von den Flüchtlingslagern in Uganda. Ich habe die im Bibeltraining gezeigt, aber da waren ja die Senioren nicht dabei. Wer sich aber sonst noch interessiert, ist auch herzlich eingeladen, 14.30 Uhr. Dann möchte ich auf die Jugendevangelisation hinweisen. Das soll uns bewegen, dass wir in allen unseren Gebeten regelmäßig auch ganz konkret für Menschen aus unserer nächsten Nähe bitten, dass sie dort bei dieser Evangelisation von Jesus gerufen werden. Wir wollen Großes erwarten. Euch geschehe nach eurem Glauben. Diese Mitarbeiterzurüstungen fangen jetzt an. Und da sollte man sich dann anmelden. Das liegt da hinten auf, diese gelben Zettel. Das sind also alles für Leute, die noch mit der Jugend zu tun haben. Und die anderen brauchen wir als Gebetsrückhalt. Dann möchte ich Sie noch darauf hinweisen, dass an Fronleichnam am 21. Juni in Essen der Gemeindetag unter dem Wort sein wird. Wir werden zum Gemeindetag unter dem Wort mit einem Bus hinfahren. Der Bus der Stiftskirche fährt am Mittwochmittag und kommt am Donnerstagabend zurück. Der Bus von der Hofacker Gemeinde fährt in der Nacht los und kommt in der Nacht wieder zurück, damit wir keine Übernachtung brauchen. Ich selbst fahre mit dem Nachtbus mit. Ich will nur, in Ihren weitläufigen Planungen sollten Sie das im Auge haben. Dort hinten liegen noch ein paar Arbeitshefte. Die sind sonst vergriffen beim Gemeindetag, wo in diese verschiedenen Arbeitsgruppen eingeführt wird, nur damit Sie das registrieren. Daneben liegen auch diese Vorschauen. Am nächsten Sonntag werden wir dann diese Programmzettel haben, wo genau aufgeführt wird, was in den einzelnen Arbeitsgruppen läuft. Nur, dass Sie das in Ihren weiten Planungen schon im Auge haben. Das Opfer heute erbietet die Kirchenleitung für die Studienhilfe. Das ist für die Ausbildung unserer Theologiestudenten, vor allem in Tübingen. Bestattet wurde in der vergangenen Woche Elisabeth Bürklen, geborene Wagner, 84 Jahre, Dannegerstraße 15. Jesus Christus hat dem Tod die Macht genommen und Leben und unvergängliches Wesen ans Licht gebracht. Und nun gehen wir von hier unter dem Segen Gottes an die Plätze, wo er uns hinstellt. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns deinen Frieden.